Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Warten, das tun wir alle nicht gern. Aber das Warten lehrt uns wichtige Lektionen. Für die dieswöchige Betrachtung wünschen wir Gottes Segen und gute Gedanken.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie bei einer weiteren Runde unseres Bibelgesprächs dabei sind, im Schmelztiegel. Ich bin gespannt, was wir heute miteinander entdecken werden. Meine Mitentdecker sind Lena Engel, Raphael Ludescher, Samuel Mattia, Carsten Reinhold und ich bin der Martin Pröbstle. Und wir starten mit dem Einladen des Heiligen Geistes. Unser Vater im Himmel, wir sind hier, um über Ausharren und Geduld uns Gedanken zu machen. Dein Wort wird uns anleiten und ich bitte dich, dass auch dein Geist uns führt. Lass unser Gespräch in uns etwas Neues heranwachsen lassen und hilf auch, Herr, dass die Zuhörer und Zuschauer durch dieses Gespräch dazu ermutigt werden, Geduld in ihren Lebenslagen zeigen zu können, wo dies auch nötig ist. Ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. Amen.
Amen.
Ja, meine erste Frage ist natürlich um unser persönliches Leben gerichtet, denn wir alle haben schon Situationen erlebt, bei denen es darum ging, Geduld zu zeigen. Aber mich hätte mal interessiert, wenn ihr das mit uns teilen wollt, welche dieser Situationen ist eine derer, wo ihr am meisten Geduld bisher in eurem Leben gezeigt habt? Was würdet ihr da gerne hervorheben wollen?
Also ich habe echt Geduld gebraucht, als ich mich in ein Mädchen verliebt habe und dann mit ihr geredet habe und sie hat mir im Prinzip Nein gesagt. Ja, da war das für mich eigentlich abgeschlossen. 3 andere meiner Freunde haben gesagt, das stimmt gar nicht so, ja, go for it. Ja. Und spannenderweise ihr Bruder hat gesagt, ja, das könnte was werden, aber du brauchst Geduld. Die habe ich tatsächlich gebraucht. Aber irgendwann habe ich es mal geheiratet, heute ist meine Frau. Und ich bin sehr froh, dass ich die Geduld damals aufgebracht habe.
Geduldsgeschichte mit Happy End. Sehr schön, Carsten. Wie lange warst du geduldig?
Naja, ich sag mal, das hat sich so schleichend entspannt, ja, durch ganz viele Gespräche. Aber das waren auf jeden Fall einige Wochen bis Monate, bis ich das so wirklich geklärt hatte dann. Mhm.
Also bei mir hat es auch eher mit Beziehungen zu tun gehabt. Es gibt ja so eine Phase, wo man dann ins Erwachsenwerden kommt und dann sieht man, wie alle um einen herum so Freunde haben und Freundinnen und so und du stehst so alleine da und denkst, okay, was ist los? Und du wartest und es funktioniert nichts. Und das, was ich bei der ganzen Sache gelernt hatte, war, über Jahre hinweg hat einfach nichts funktioniert, ich musste die ganze Zeit warten. Und erst als ich den Punkt getroffen habe, dass ich das losgelassen habe, was ich wollte, dann hat es funktioniert. Und das fand ich so spannend. Manchmal müssen wir das loslassen, was wir unbedingt wollen, damit es vorangeht. Das fand ich sehr spannend.
Du hast auch in der Geduldsphase etwas Wichtiges gelernt.
Auf jeden Fall. Mhm.
Ich habe sofort auch an Beziehungen gedacht.
Ja, interessant. Allerdings, alle Männer denken an dasselbe hier oder wie?
Nein. Allerdings habe ich gedacht, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Gut. Wir sitzen jetzt gerade hier und eine meiner großen Leidenschaften ist Medienproduktion. Mhm. Und ich warte immer noch geduldig auf das Studio, das hier dann kommen soll. Mhm. Und das warte ich schon sehr lange, aber ich bin froh, dass es so scheint, dass wird es bald kommen. Und da warte ich schon Jahre.
Ein geduldiger Wunsch geht in Erfüllung. Ich freue mich für dich und auch für uns, Raphael.
Ja, ich habe an eine Situation gedacht, wo ich meine Sportverletzung hatte und 6 Wochen nicht auftreten durfte. Und ich bin ein Mensch, der sich gerne bewegt und ich weiß, wie ich die Tage gezählt habe. Also, ja.
Sehr spannende Erfahrungen. Ihr schaut mich alle so an.
Du musst auch noch was erzählen.
So? Ja. Ja, die Beziehung, die darf ich jetzt nicht erwähnen. Das haben wir schon. Aber Geduld, ich glaube, eine meiner stärksten Geduldserfahrungen ist durch diese OP, die ich vor 4 Jahren hatte. habe ich ja mein Gehör verloren und dafür ist ein Tinnitus ersetzt worden. Und ihr müsst vielleicht wissen, dass ich nachts, wenn ich schlafe, normalerweise den Wecker, die Batterien rausnehme, dass da nichts tickt. Und so empfindsam bin ich eigentlich auf Geräusche. Und dieses Geräusch, was ich da höre, das ist nervtötend gewesen. Und das Einzige kam mir vor, mit dem man es bewältigen kann, ist geduldig darauf warten, dass man es einfach nicht mehr wahrnimmt, bewusst. Und das hat schon Monate gedauert. Und jetzt, wo ich rede, höre ich es wieder. Also es regt mich auf. Aber gut, so ist es. Wir brauchen Geduld. Ja? Ja, schauen wir uns die Geduld in der Bibel an. Das ist gar nicht so einfach. Bevor wir da reingehen in den Römerbrief, brauche ich noch von euch eine kurze Definition. Wir reden ja in den letzten Wochen immer wieder über so Begriffe. Sanftmut hatten wir letzte Woche, jetzt Geduld. Was ist denn eigentlich Geduld? Wie würdet ihr das für euch definieren? Braucht mir jetzt nicht die Duden-Definition zu geben, aber eine Carsten-Definition wäre schon mal interessant. Was ist Geduld?
Ich glaube, Geduld zeigt man, wenn man etwas unbedingt haben möchte und man weiß, man bekommt es noch nicht und man dabei aber ruhig bleibt.
Mhm. Ja, warten, ohne sich verrückt zu machen.
Das heißt, es ist immer mit etwas verbunden, das da mal kommen wird?
Oder das aufhören wird.
Wartest du immer auf ein Ereignis oder auf eine Person? Ist da immer etwas, was in der Zukunft liegt und am besten schon gleich sein sollte?
Ja, weiß nicht, ob ich das so einschränken würde, weil ich denke auch, Kinder machen oft Fehler und man muss geduldig mit die umgehen. Das ist vielleicht nicht ein Hoffen auf das, was irgendwann mal kommen wird, sondern es ist auch eine Einstellung, die ich dann habe, über die Fehler hinwegzusehen oder ja, liebevoll auch mit Menschen umzugehen, die vielleicht schwieriger haben, eine Aufgabe zu erledigen als ich oder so.
Das ist auf jeden Fall eine ruhige Tugend. Ja, ein beharrliches Warten, dranbleiben. Ja, aber das klang ja auch schon so an, dieses sich nicht verrückt machen. Ja, das steckt da mit drin. Ein geduldiger Mensch ist schon sehr nahe auch so an Sanftmut. Ja, also das sind alles so Dinge, die einfach eher sehr, sehr ruhig, unauffällig sind, aber auch sehr beharrlich, andauernd.
Die überlappen sich auch in ihrer Definition wahrscheinlich. Ein Ausharren, die Bibel braucht ja auch das Wort Ausharren. Nun, vielleicht können wir das von Gott selbst lernen. Lesen wir einmal im Römerbrief, dort im Kapitel 15, die Verse 4 und 5. Und vielleicht auch noch der Vers 3 als Kontext dazu. Samuel, darf ich dich mal bitten, aus deiner Bibel vorzulesen? Mhm. Welche Übersetzung ist das?
Elberfelder.
Elberfelder, danke.
Also 3-5. Mhm. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, ist unsere Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß.
Ja, in der Elberfelder haben wir jetzt hier Ausharren und Ermunterung. Bei mir in der Luther steht Geduld und Trost. Vielleicht habt ihr auch etwas Ähnliches oder anderes. Das taucht ja hier zweimal auf, in Vers 4 und Vers 5. Welchen Zusammenhang seht ihr zwischen diesen zweimal, dass das da auftaucht? Heißt es damit, wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben? Und dann geht es um den Gott der Geduld und des Trostes.
Letztendlich ist Gott der Urheber davon. Also unsere Geduld kommt ja von dem Gott der Geduld. Hm. Wenn man Galater 5 dazu nimmt, Geduld ist auch ein Teil der Frucht des Geistes, ja, von Gott bewirkt, geistlich gesehen.
Also ohne Gott keine Geduld.
natürlich würde man sagen, auch, es gibt auch Persönlichkeiten, ja, manche, die vielleicht so phlegmatisch sind oder so, ja, die sind von Natur aus vielleicht prädestinierter, geduldiger zu sein. Aber ich glaube, im ganz tiefsten Sinne ist es so, dass Geduld wirklich von Gott kommt.
Alle guten Gaben kommen von Gott, ja.
Genau.
Ja, okay. Dann noch weitere Gedanken dazu. Warum wird das da zweimal so erwähnt?
Du hast vorhin gefragt, wo wir mal geduldig warten mussten. Und ich habe mir, als ich so die Lektion vorbereitet habe, eine Frage gestellt, ja, Gott, wie lange musste er schon geduldig warten? Also ich meine, seit dem Kampf zwischen Satan und ihm, wo Satan ihn angeklagt hat, wartet er geduldig darauf, dass ihm letzten Endes Recht gegeben wird. Und das sind ja schon ein paar tausende Jahre.
Ich denke auch an 2. Petrus 3, Vers 9, ja, denn Gott verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße komme. Ja. Also da steckt es ja irgendwo mit drin. Wir sind ja manchmal ungeduldig, ich denke, lieber Gott, warum sind wir immer noch hier auf dieser Erde? Ja, und dann kommt einfach diese biblische Antwort, es ist der Gott der Geduld, der auf uns letztendlich wartet.
Mhm. Ich finde ja hier auch interessant, dass im Vers 4 das mit der Schrift verbunden wird. Durch Geduld und den Trost der Schrift sollen wir Hoffnung haben. Und dann ist es plötzlich der Gott der Geduld und des Trostes. Also hier wird auch irgendwie die Heilige Schrift verbunden mit Gott. Also wer die Schrift liest, begegnet hier dem Gott, der Geduld und Trost schenkt. Jetzt habt ihr eine Frage schon zum Teil vorweggenommen, aber ich möchte trotzdem noch gerne wissen, woran wird ersichtlich, dass wir einen Gott der Geduld und des Trostes haben? Wenn er wartet, dass seine Gerechtigkeit offenbar wird, er wartet, dass Menschen sich zu ihm bekehren, gibt es da noch Elemente aus der Schrift oder aus eurer Erfahrung, wo ihr merkt, wir haben einen Gott der Geduld und des Trostes?
Ja, auch wenn man sich die ganze Geschichte von Israel anschaut, wie oft geht er die Fehler mit, bis er dann sagt, okay, jetzt kommt der neue Bund. Oder er wartet und hofft, dass wir es doch irgendwie oder dass die Menschen es irgendwie verstehen. Und er haut nicht gleich rein und sagt, so, wenn ihr das jetzt nicht kapiert, dann...
Mhm. Also einer, der langsam zum Zorn ist. Mhm. Das ist ja eine interessante, fast positiv-negative Bezeichnung für Gott. In einer Reihe von, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist gütig, er ist langsam zum Zorn. Das ist diese Geduld, die damit beschrieben wird.
Das finde ich bei der Jona-Geschichte gerade sehr spannend. Mhm. Wenn Jona dann Gott das aufschiebt und er gibt die Warnung, und er sagt, ja, wenn ihr euch bekehrt, dann wird das nicht kommen. Und darin liegt ja auch ein Stück weit Trost. Denn es ist zwar ein Urteil angekündigt, aber es gibt noch Hoffnung.
Jetzt hast du Trost und Hoffnung verwendet. Sind immer unweigerlich mit Geduld verbunden?
Naja, ich meine, einen gewissen Ausdauer oder so, ist ja, man gibt Ausdauer, weil man die Hoffnung hat, dass etwas passiert oder so. Mhm. Also früher, ich war früher auf einer Radrennbahn, immer Fahrradfahren. Und irgendwann kommst du auf den Punkt, wo du sagst, boah, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und du willst am liebsten absteigen, aber in dem Moment musst du weitermachen. Und wenn du dann weitermachst, dann kommst du zu dem Punkt, wo es einfach nur noch geht. Deine Füße, die laufen und laufen und laufen und du kannst fahren so lang. Also es ist wirklich krass, wer das noch nicht erlebt hat, das ist... Kann man sich nicht vorstellen, aber du fährst und fährst und fährst. Sobald du vom Fahrrad absteigst, ist alles hinunter. Aber auf jeden Fall, du willst ja eine gewisse Anzahl an Runden schaffen. Du willst auch eine gewisse Zeit an Runden schaffen. Das ist deine Hoffnung. Und für die Hoffnung gibt, brauchst du Ausdauer, um das zu bekommen. Das haben wir ja vorhin schon ein bisschen angedauert. Aber ich denke schon, dass Ausdauer und Hoffnung zwei Dinge sind, die oftmals zusammengehören, die oftmals zusammen erscheinen.
Mhm. Ich finde, einen anderen Ort, wo man auch noch die Geduld Gottes sieht, ist Jesus und seine Jünger. Die Jünger begleiten Jesu, Jesus versucht, seine Mission den Jüngern klarzumachen und sie begreifen immer wieder und immer wieder nicht, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Und ich finde es ja, bemerkenswert, wie Gott geduldig mit denen umgeht und trotzdem weiter sie begleitet, obwohl sie es scheinbar nicht verstehen.
3,5 Jahre die Geduld eines Lehrers, des göttlichen Lehrers.
Ja. Wobei es ja da auch immer wieder die Momente gibt, wo man so das Gefühl hat, die Hutschnur reißt halt doch. Ja, oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch ertragen? Ja, oder bei den Emmaus-Jüngern auch so, ne? Er hört eine ganze Weile geduldig zu, aber dann irgendwann sagt er, warum habt ihr jetzt nicht einfach wirklich die Schriften gelesen und verstanden? Ja, es geht doch um mich, das ist doch alles hier vorhergesagt. Also das ist so ein bisschen, ja, auch eine gewisse Spannung vielleicht. Ja, Gott ist auch nicht derjenige, der wie so ein Stoiker, sage ich jetzt mal, einfach so unbeteiligt drin sitzt. Da könnte man sagen, ja, das ist ja so der Inbegriff der Geduld, der reagiert einfach gar nicht mit Emotionen. Ja, Gott hat ja ganz starke Emotionen, die da sind. Und die kommen auch immer wieder raus, auch im Alten Testament. Ja, und trotzdem ist er geduldig. Also es gibt auch eine gewisse Spannung hier für mich, wenn man so das Wesen Gottes anschaut. Ja, er ist eben sehr wohl eben auch zornig, ja, für den Menschen, ja, an anderer Stelle. Ja, aber dann eben auch manchmal wieder hat er diese, ist er so langsam zum Zorn. Ja, also es gibt beides, je nachdem, was wir uns im Alten Testament oder im Neuen Testament anschauen.
Schauen wir uns einen weiteren Text jetzt noch an, der dann schon spezifischer mit unserer Geduld zu tun hat. Das ist im Römerbrief, Kapitel 5. Und dort die Verse 3 bis 5. Römer 5, Verse 3 bis 5. Lena, darf ich dich mal bitten, das vorzulesen?
Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in der Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.
Ja, da haben wir den Begriff Bedrängnis bringt Ausharren, hast du gelesen, das ist wieder Geduld in der Luther. Das sind diese Begriffe, die dafür verwendet werden. Es ist ja so, dass im Neuen Testament offensichtlich die Geduld häufig in Verbindung gebracht wird mit ungünstigen Lebenssituationen. Bedrängnis, Christus ist noch nicht wiedergekommen, solche Dinge. Ist es da leichter oder schwieriger, Geduld zu haben, als wenn man auf einfach nur was Schönes wartet? Oder ist es eh dasselbe, dass man in der Bedrängnis auf das wartet, was die Bedrängnis jetzt aufhört? Und mich würde so interessieren, wird Geduld gefördert durch ungünstige Lebensumstände oder durch günstige Lebensumstände? Was würdet ihr meinen?
Ich würde den gemeinsamen Nenner eher bei der Hoffnung sehen. Die Hoffnung, dass die Situation sich ändert, entweder zum Positiven oder man kommt aus dem Negativen, also aus dem Negativen kommt man raus oder es passiert was Positives. Das ist vielleicht die Verbindung überhaupt. Da ist eine Hoffnung, dass was anders sein wird in der Zukunft oder dass was Besonderes kommt.
Dann ist Geduld irgendwie mit Änderung verbunden.
Zumindest sehr oft, ja. Mhm.
Ich glaube, wenn ich keine Hoffnung habe, dann ist es sehr, sehr schwer, geduldig zu sein. Ich habe gerade gestern mit einem Mann Kontakt gehabt, der einfach unter so einer schlimmen Krankheit leidet, dass er ja, sich sehr konkret auch überlegt, sein Leben zu beenden. Und er hat gesagt, er hat einfach so im Laufe der Jahre, ja, das waren bei dem jetzt schon 23 Jahre, wo er eine Krankheitsgeschichte hat, hat er Stück für Stück die Hoffnung verloren, ja, dass sich noch was ändert. Ja, er hat einen Hoffnungsfaden jetzt nochmal, es mit einer neuen Medikation zu versuchen, aber sonst ist alles, worauf er gehofft hatte, ist verloren gegangen, hat sich zerschlagen. Und dann eben einfach ja, so Zustände auszuhalten, dass er nicht schlafen kann, dass er keinen Appetit mehr hat, da geduldig zu sein, da hat er deutlich gemacht, es fällt ihm sehr, sehr schwer. Ja. Es scheint es sehr verlockend zu sein, dem Leben dann auch wirklich ein Ende zu setzen. Also ich glaube, wir brauchen Hoffnung. Das ist was ganz Entscheidendes, um auch dranbleiben zu können, um so diesen langen Atem zu haben.
Danke für diesen kleinen Einblick in eine lange Geduldsgeschichte. Gut, gehen wir weiter zu einer anderen Frage im Römer Kapitel 5, Vers 6. Das ist ja gleich hier, was da kommt, heißt es: Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Und ihr kennt Galater 4, Vers 4, zur Fülle der Zeit ist Christus gekommen. Also da hat man schon den Eindruck, Gott hat da so einen Zeitplan, den er einhält, den wir vielleicht nicht kennen. Vielleicht wird er uns mal offenbart durch eine Prophezeiung, wie wir es in Daniel 9 ja hatten, dass wir ungefähr wissen, wann der Messias zum ersten Mal kommen wird. Und er ist ja gekommen auch zu dieser Zeit. Also Gott hat so einen Zeitplan. In dem Zeitplan ist sicherlich auch die Wiederkunft dabei. Wir wissen ja, Matthäus 24, 36, Gott, Vater, der weiß, wann die Wiederkunft sein wird. Und wir sind so die Übrigen, so verstehen wir uns als Adventgemeinde, und warten bewusst auf die Wiederkunft. Wir sind alles Wartende. Darf ich dann auch sagen, wir sind alles geduldige Personen. Das ist dasselbe dann jetzt. Wir warten geduldig auf die Wiederkunft.
Man kann auch ungeduldig warten.
Geht es?
Ja.
Also sieht dann so aus, dass man
genau. Ich meine, im Alltag so, ja. Leute an der roten Ampel so, ne, wenn man dann schon merkt, die spielen schon so mit dem Gaspedal so irgendwie so weiter. Ja, das ist so ein bisschen so das ungeduldige Warten.
Und bei der Wiederkunft merkst du das manchmal auch so? Leichte Ungeduld?
Schon. Je nachdem, wie es gerade aussieht, so im Leben halt, ja. So, ja, jetzt könnte aber doch wirklich langsam mal kommen, so, ja. Also, ja,
verstehe.
Kenne ich schon, ja.
Was ist dann der Vorteil, wenn man das mal so nennen will, was ist der Vorteil des geduldigen Wartens?
Die Lena hat ja davor eine Definition gegeben, du hast ja gesagt, das ist das nicht verrückt werden, das ist einfach warten. Und ich glaube, da ist es auch der Friede. Also wenn ich ungeduldig warte, dann bin ich ja unruhig. Ein geduldiges Warten, da habe ich aber auch diesen Frieden, den wir, glaube ich, auch alle brauchen. Mhm.
Und ich glaube, auch wenn man geduldig wartet, dann wird man mehr davor bewahrt, in irgendwelche Verschwörungstheorien oder so reinzutappen, weil manchmal habe ich so das Gefühl, die Leute warten so sehr auf Jesu Wiederkunft, dass sie alles, was irgendwie nur ein bisschen auf eine Prophezeiung zutreffen könnte, wird das genommen. Und jetzt sind wir genau da. Und manche behalten sich dieses Feuer, aber bei anderen erlischt es dann auch mit der Zeit, einfach weil sie ungeduldig gewartet haben, aber das dann doch nicht so schnell gekommen ist.
Welche Vorteile seht ihr noch beim Warten?
Ich glaube, man schätzt auch dann die Belohnung viel mehr. Also ich kann mich erinnern, als Kind, man freut sich ja immer auf den Geburtstag, das Geschenk. Und ab und zu haben meine Eltern gesagt, naja, wenn du es wirklich haben willst, dann werden wir es dir zum Geburtstag schenken. Man musste warten und warten und warten. Oder man hat sogar Geld gesammelt oder gespart, um endlich was Besonderes zu kaufen. Wenn du es dann endlich gekauft hast, bedeutet dir das auch viel mehr, als wenn das eh ganz einfach war zu kaufen. Mhm.
Ich sehe jetzt den Marshmallow hier. Ich möchte mal auf den Marshmallow kurz kommen. Vielleicht fragen sich die Zuschauer schon, warum der da steht. Da gibt es ja diesen berühmten Marshmallow-Test, der in den 60er Jahren gemacht worden ist in Stanford, bei der Vorschulkinder einfach in einen Raum auf einen Stuhl gesetzt worden sind mit einem Teller und einem Marshmallow davor, nichts sonst im Raum, und ihnen gesagt worden ist, wenn du diesen Marshmallow essen willst, kannst du ihn jetzt essen, ich gehe jetzt hinaus, wenn du aber wartest, bis ich wieder zurückkomme, dann bekommst du zwei. Und das ist dann so klar gemacht worden, dass das Kind das auch verstanden hat, und dann verlässt die Forscherin oder der Forscher den Raum und die Kinder sind dann beobachtet worden, was sie da so tun. Und manche haben es gegessen und manche haben es nicht gegessen. Und da gibt es ganz interessante moderne Experimente und Filme, genau mit demselben System. Könnt ihr euch mal anschauen auf YouTube oder irgendwo. Ist ganz lustig, was die Kinder so machen. 2012 gab es den Neugiertest mit der Kinderüberraschung. Und ich glaube, keines der Kinder, die gefilmt worden ist, hat gewartet, sondern hat das gleich genommen, weil wir neugierig sind und nicht geduldig warten wollen auf ein zweites. Das Interessante ist, bei dem Test hat man dann später, rund 30, 35 Jahre später, diese Personen wieder versucht ausfindig zu machen. Man hat da über 500 Vorschulkinder getestet in Stanford und von denen hat man dann eine recht große Anzahl wieder gefunden im Leben und hat dann einfach versucht herauszufinden, wie ist das mit ihrer Gratifikation, wie verhält es sich da? Und man hat statistisch signifikant festgestellt, dass diese Menschen, die warten konnten damals als Vorschulkind, in ihrem Leben leichter und besser zurechtkommen, wirklich signifikant. Und ich frage mich jetzt, wie erklärt ihr euch, dass ein Marshmallow oder ein Kinderüberraschungsei darauf hinweisen kann, dass die Geduld eines Vorschulkindes etwas darüber aussagt, wie der Charakter dieses Kindes als Erwachsener sein wird? Man könnte jetzt sagen, das ist ein beliebiger Test. Was seht ihr da für einen Zusammenhang? Was bewirkt Geduld Gutes?
Naja, es hat eben auch mit Selbstbeherrschung zu tun. Ja. Ist ja spannend, dass das ja auch noch in Galater 5 bei der Geistesfrucht dann auftaucht. Und wenn ich in der Lage bin, einfach so mich selber zu regulieren, meine Handlungsimpulse, auch meine Emotionen, dann hat es eine Vielzahl von positiven Wirkungen in meinem Alltag. Dann bin ich einfach in der Lage, auch manche unliebsame Dinge durchzustehen, ja, auch so Dürrezeiten mal zu ertragen, in dem Vertrauen auch, dass danach wieder bessere Zeiten kommen werden. Also von dem her, glaube ich, sind das ganz, ganz wesentliche, grundsätzliche Fähigkeiten, und die, ja, die sich dann einfach praktisch so im Kleinen bei den Kindern schon gezeigt haben. Aber wenn das dann eben so eine Anlage schon gewesen ist, ja, dann hat sich das einfach im weiteren Lebensverlauf dann nochmal verdeutlicht, auch in größeren Bereichen. Die sind auch erfolgreicher einfach gewesen, muss man sagen, dann, ne, in dem Versuch, dass sie dann wirklich auch beruflich beziehungsmäßig erfolgreicher gewesen sind.
Also so eine kleine Geduldsphase, eine Geduldsprobe, die lässt, wenn du sie bestehst, wenn du dich bewährst, so steht es hier in Römer 5, Vers 5, Geduld, Vers 4, Geduld bringt Bewährung, die lässt sich dann auch auf größere Geduldsphasen offensichtlich übertragen. Das stärkt einen dann. Ne? Interessant, ja.
Ich meine, was ja einen antreibt dann auch bei dem Überraschungsei, oder zumindest die Kinder damals, dass ja etwas Größeres kommt. Die Hoffnung, dass das wirklich passieren wird. Und vor allem das Vertrauen zu dieser Person. Weil wenn ich das Vertrauen ja nicht habe, dann bin ich kritisch. Und ich denke, da spielen eigentlich ganz viele Faktoren mit zusammen bei diesem Test. Ich denke, das ist nicht nur vom IQ her entscheidend, wie sie gehandelt haben, sondern es hat viele Einflüsse. Was haben sie früher erlebt mit Personen, die ihnen sowas vorgesetzt haben? Vielleicht in anderer Weise, in kleinerer Weise. Und ich denke noch, es gibt Leute, die sind ungeduldig, aber schaffen es trotzdem zu warten. Die lenken sich halt ab durch irgendwas. Sie wissen, sie wollen das Größere haben, aber es reizt so sehr. Das ist ja wie wenn wir, bei meiner Frau ist es manchmal so, wenn sie irgendwas bestellt, dann kann sie kaum erwarten, wenn dann die Ankündigung kommt von 12 bis 14 Uhr. In der Zeit kann der Postbote kommen. Und dann ist es, sie kann kaum noch warten, bis es endlich kommt so. Einerseits könnte ich jetzt da sitzen und die ganze Zeit abwarten, auf die Uhr schauen und mich fragen, wann es endlich kommt. Ich bin so ungeduldig und schon am besten die ganze Zeit rausgehen, ob er nicht vielleicht früher kommt. Oder ich bin da, habe die Erwartung da, aber ich kann andere nützliche Dinge machen. Und dann, wenn der Postbote kommt, lasse ich alles stehen und liegen und renne an die Tür. Bei beiden Dingen, also bei dem einen habe ich halt etwas noch gemacht und ich denke, das ist auch so wie bei der Wiederkunft. Wenn ich warte, die Hände in den Schoß lege, die ganze Zeit auf die Uhr gucke und die ganze Zeit vorausrenne, ob es jetzt vielleicht nicht sein könnte, dann war es nur der Vogel, der gezwitschert hat, was ich als Klingeln interpretiert habe. Dann ist was anderes, wie wenn ich dieses Evangeliumswerk einfach tun kann in dieser Zeit mit dem Hintergrund, okay, er kann gleich kommen und wenn er kommt, ich lasse alles stehen und liegen und gehe ihm entgegen. So auf diese Weise.
Also in dem Buch, weil du das angesprochen hast, über den Marshmallow-Test, was der ursprüngliche Erfinder dieses Tests geschrieben hat, da sagt er auch, der Faktor, der am entscheidendsten ist, ist das Vertrauen zu der Person, die den Raum verlässt. Mhm. Wenn das Vertrauen da ist, dann können die Menschen, die Vorschulkinder, warten. Also, es gibt schon zu denken, ob Geduld für uns heutzutage als Christen eine Vertrauensfrage ist. Wir wollen noch zwei Beispiele in der Bibel uns anschauen. Ein Beispiel, wo jemand Geduld übt und ein Beispiel, wo weniger Geduld geübt wird. Das eine ist David. Wir lesen hier mal in 1. Samuel 26 einige Verse aus dieser Geschichte, wo er Saul trifft. Wir wissen, David ist bereits als König gesalbt worden. Er weiß, dass er der zukünftige König sein wird, aber Saul ist noch König in jener Zeit. Und ich bitte mal, Raphael, liest du mal die Verse 8 bis 11 und Carsten als Korrespondenz dazu die Verse 23 bis 25.
Und Abishai sagte zu David, heute hat Gott deinen Feind in deine Hand ausgeliefert. Nun lass mich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen, einmal nur. Ein zweites Mal werde ich es ihnen nicht antun müssen. Aber David entgegnete Abishai, bring ihn nicht um. Denn wer könnte seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn ausstrecken und ungestraft bleiben? Und David sagte weiter, so wahr der Herr lebt, sicher wird ihn der Herr schlagen, wenn seine Zeit kommt, dass er sterbe, oder er wird in den Krieg ziehen und umkommen. Der Herr lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn legen sollte. Und nun nimm jetzt den Speer, der an seinem Kopfende steckt, und den Wasserkrug und lass uns gehen.
Vers 23 folgende. Der Herr aber wird einem jeden seine Gerechtigkeit und Treue vergelten. Denn der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben, ich aber wollte meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Und siehe, wie heute dein Leben in meinen Augen wert geachtet gewesen ist, so werde mein Leben wert geachtet in den Augen des Herrn. Und er errette mich aus aller Not. Saul sprach zu David, gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst es ausführen und vollenden. Und David zog seine Straße, Saul aber kehrte zurück an seinen Ort.
Ja, eine interessante Begebenheit. Ich greife mal da den Vers 23 nochmal heraus. Der Herr hat dich heute in meine Hand gegeben. Ich will meine Hand aber nicht an den Gesalbten des Herrn legen. Das ist ja interessant. Er ist in seiner Hand von Herrn gegeben worden, so interpretiert es David. Hat auch dieser Knecht von David ihm auch schon vorher gesagt, der Abishai. Aber er tut es jetzt nicht. Er ist offensichtlich geduldig, würden wir sagen, bis die Zeit kommt. Er hätte aber auch sagen können, die Zeit ist jetzt da, weil der Herr das so herbeigeführt hat. Wie unterscheidet ihr, ob es Zeit ist zu handeln oder ob es Zeit ist, sich in Geduld zu üben?
Mir fällt also der Text ein, wo Gott sagt, die Rache ist mein. Also es wäre letzten Endes von David ein sich rächen auch an Saul gewesen, für all das, was er ihm angetan hat.
Er wollte sich nicht rächen. Also wenn es um Rache geht, lieber geduldig sein. Ja? Das lerne ich daraus. Okay? Unterscheidet ja noch, ob jetzt geduldig sein ansteht oder das Heft in die Hand nehmen. Aktion setzen.
Ich, ganz ehrlich, ich finde es eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Und Also mir fällt es wirklich schwer, da eine Antwort drauf zu finden. Ich glaube, dass wir Christen ganz oft auch, ja, wir kämpfen mit Ungeduld einerseits, aber ganz oft auch fallen wir ins andere Extrem, dass wir sagen, naja, lass uns mal drüber beten. Mhm. Beispielsweise, wenn ich mir Abraham anschaue, ja, als sein Neffe Lot verschleppt wurde da durch diese feindlichen Könige, da hat er das nicht gemacht. Er hat seine 318 Knechte geholt, die haben ihre Schwerter umgeschnallt, die sind denen nachgejagt, die haben Lot befreit. Ja, er saß nicht einfach nur geduldig da und hat gebetet, bis irgendwas passiert. Also es gibt eben auch diese anderen Geschichten halt wirklich, wo es einfach angesagt ist, jetzt sofort beherzt zu handeln. Wie kann ich da unterscheiden? Gibt es da ein Patentrezept? Muss ich mich vielleicht durch den Heiligen Geist führen lassen? Ja, also da in Verbindung mit Gott sein, das von ihm hören, was jetzt dran ist? Wahrscheinlich ist das der beste Weg, aber schwieriger Weg teilweise. Ja. Bin ich da immer so gut verbunden mit Gott, dass ich da klar unterscheiden kann, was er mir da gerade sagen will jetzt auch? Ist es jetzt wirklich dran, geduldig zu warten, mir Zeit zu lassen? Ja, Gott selber hat auch manchmal lange Zeiträume, in denen er einfach geduldig wartet. Und dann kommt er auf die Sekunde genau, handelt er. Das fasziniert mich bei Gott. Es fordert mich unheimlich heraus. Also Gott schafft es, diese Spannung, diesen Spagat aufrechtzuerhalten. Aber ich tue mir da als Mensch schwer, ganz ehrlich. Mhm.
Verbindung mit Gott bewahren, fest sein, Situationen bewerten. Manchmal kann man auch gar nichts tun, außer geduldig sein, ja. Aber ich denke an Jonathan, kurz danach die Geschichte, bei der Jonathan einfach sagt, so, jetzt gehe ich hin, du, mein Knecht, geh mit und wir gehen jetzt einfach hin und wir schauen mal, was der Herr tun wird durch uns. Dann hätte er das nicht gemacht, hätten die nicht gegen die Ammoniter gewinnen können. Was war los? Also einer musste was tun. Aber es ist schon, wie du sagst, es ist nicht einfach, oder? Oder wie seht ihr anderen das?
Ich hätte fast genau gleich geantwortet. Ich finde, das sind halt zwei Extrems und wir fallen oft in beiden rein. Und da wirklich die Frage, ich meine, man könnte jetzt die, sag ich mal, die typische christliche, adventistische Antwort, bete darüber und dann wirst du erkennen. Und ich glaube, Gebet spielt hier eine richtige, wichtige Rolle. Aber dennoch ist es ja oft so, dass auch mit dem Beten wir vielleicht zögerlich sind, trotzdem mal zu handeln und auch vielleicht dort Gott zu vertrauen. Also ich habe das Gefühl, dass wir oft vielleicht zu geduldig sind und nicht Gott vertrauen, dass er uns auch unterstützen wird, wenn wir nach bestem Gewissen mit, wenn wir Gottes Wort auch zur Hand genommen haben, da geforscht haben, dann können wir, glaube ich, auch handeln. Müssen wir nicht immer ewig lang warten, bis wir irgendein Zeichen bekommen, sondern auch vertrauen, dass Gott seinen Segen geben wird.
Und das finde ich auch das Spannende. Wenn ich aufhöre, Geduld zu haben und anfange zu handeln, heißt das nicht automatisch, dass ich ungeduldig bin. Das heißt bloß, ich habe einen Entschluss getroffen. Oder ich habe erkannt, dass ich jetzt etwas anders machen muss. Das finde ich auch immer wieder spannend.
Also er weist schon darauf hin, Geduld kann manchmal ein Euphemismus für Passivität werden. Mhm. Das klingt gut, ich bin geduldig, aber in Wirklichkeit bin ich einfach nur passiv und tue nichts. Und Gott fordert manchmal schon in meinem Leben durch klare Anweisungen vielleicht, mach die Sünde raus aus deinem Leben oder tu was Gutes für die Menschen. Da muss ich nicht sagen, jetzt muss ich Geduld üben, ne? Und noch warten darauf. Aber dann gibt es so eine feine Sache, da werden wir unsicher. Und dann ist es gut, Gott zu vertrauen und ja, vielleicht sich tatsächlich inspirieren zu lassen. Der David hat das hier nicht gemacht. Der Elia in 1. Könige 19, das brauchen wir jetzt nicht lesen, der hat das Heft in die Hand genommen, ist geflohen vor Isabel und hat damit vielleicht eine große Möglichkeit Gottes zunichte gemacht, im Land selber zu wirken. Das lesen wir auch bei Ellen White nach, das hätte er nicht tun sollen. Und trotzdem ist er gegangen. Also, welche Beispiele kennt denn der Schrift, wo Menschen vorschnell handeln? Und was können wir daraus lernen?
Wir haben gerade David betrachtet, ich denke an König Saul, der zu schnell geopfert hat, nicht auf Samuel gewartet hat und dann die Konsequenzen davon ertragen musste.
Ja, dabei wusste er nicht, dass es nur um wenige Minuten gegangen wäre, die er noch hätte warten müssen. Ne? Tragisch.
Ja, auch Mose, der den Felsen das zweite Mal geschlagen hat, obwohl er hätte mit ihm reden sollen und so im Prinzip dieses Gleichnis, das Christus daraus machen wollte, etwas zerstört hat.
Was auch wiederum zeigt, Christus ist doch geduldiger sogar als Mose. Mhm. Was verleitet Menschen dazu, vorschnell zu handeln?
Ich denke, ein großer Faktor ist Angst. Gerade bei Elia sehen wir das ja. Mhm. Er hatte wirklich Mut bewiesen auf dem Berg Karmel, hat 400 Baalspriester zunichte gemacht. Und dann kommt eine Frau. Und ja, sie ist zufällig die Herrscherin des Landes, aber sie ist trotzdem eine Person und Gott hat ihnen gegen so viele andere Personen geholfen. Da macht's nicht. Ich glaube, Angst ist ein großer Faktor. Und ich finde, ja, man sieht es immer wieder, auch in einem selber persönlich, dass Angst oftmals einen zu Aktionen zwingt, die man nachher denkt, boah, das hätte ich anders machen sollen. Hätte ich mir vielleicht mal ein bisschen überlegen sollen, meine Angst zurückschrauben können. Ich finde es bei Elia so spannend, dass es rausgeht. Also das wollte ich nur kurz sagen, weil du Elia dann erwähnt hast. Aber ich finde es so spannend, Elia geht raus und er sagt, ey, lass mich sterben. Und Gott kommt einfach zu ihm und bringt ihm so Brot und was zu trinken. Und dann geht er einfach wieder schlafen. Und Gott macht ihm überhaupt gar keine Vorwürfe. Ich finde das so krass. Die Geschichte fasziniert mich jedes Mal aufs Neue.
Wie Gott dann mit dem Elia umgeht.
Ja, aber ich wollte nicht vorgreifen. Ja,
sensibel auf seine Seele achten.
Ich war jetzt bloß etwas ungeduldig und habe das.
Ich meine, man kann natürlich da sehr schnell die Lanze über den Elia brechen, aber man muss sich ja wirklich auch vor Augen führen, der Mann war allein, er war nicht allein, aber er hat sich allein gefühlt und hat ja schon Geduld bewiesen. Er hat ja schon ganz lange gewartet, vorher diese Zeit der Trockenheit, er war versteckt irgendwo, ja, das Wasser trocknet aus. Also das hat eine Vorgeschichte. Und ein Stück weit frage ich mich, kann das sein, dass Geduld wie so ein Muskel ist? Ja, ich kann den auch eine Weile anspannen, aber irgendwann, ja, das ist dann wie mit so einer Hantel, wird es mir einfach zu schwer. Ich brauche auch mal eine Entlastung zwischendrin. Kann ich die Geduld so ewig lang aufrechterhalten? Ja, bei Elia hat man so ein bisschen den Eindruck, das Gefühl, er hat es geschafft und dann hat er so diesen scheinbaren Erfolg und jetzt kommt so diese Entlastung, ja, so dieser große Sieg auf dem Berg Karmel und dann an der Stelle war er angreifbar. Dann hat er es nicht geschafft, noch weiter dran zu bleiben, nochmal die Spannung hochzuhalten und auch Isabel, ja, ich meine Isabel, eine Frau, ja, ich meine, der hat 850 Baalspriester, Aschra-Priesterin, ja, wer wäre Isabel gewesen? Aber an der Stelle hat er es nicht mehr geschafft, ja, so als ob dieser Muskel an der Stelle, der Muskel der Geduld erlahmt.
Wir sehen trotzdem, Geduld ist eine Frucht des Geistes, ein Teil der Geistesfrucht. Und ja, wir müssen es üben, müssen geduldig bleiben, das wissen wir, manchmal können wir es nicht. Letzte Frage, wenn ihr einen guten Tipp habt, wie wir geduldiger werden können. Welchen Lebenstipp gebt ihr da? Wie kann jemand lernen, mehr Geduld zu zeigen?
Wir haben es zwar jetzt in der Lektion nicht so sehr besprochen, Geduld mit anderen, aber ich habe gemerkt, wenn ich ungeduldig mit anderen Menschen bin, gehe ich davon aus, ich kann es besser als der andere. Und ich finde, das ist schon sehr fraglich. Und indem ich selber merke, ich bin auch ein Mensch, ich mache auch meine Fehler, lerne ich vielleicht auch anderen mit mehr Geduld zu begegnen, wenn sie auch Fehler machen oder das nicht so machen, wie ich erwarte. Also
der Zusammenhang der Frucht des Geistes sichtlich. Bist du demütig oder sanftmütig, dann kannst du auch leichter geduldig sein offensichtlich. Ne? Mhm. Aber wenn ich denke, ich kann es besser. Mhm. Was habt ihr noch für einen Lebenstipp?
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, welche Vorbilder habe ich, welche Menschen. Also wenn ich mit ungeduldigen Menschen auf engem Raum zusammenlebe, dann macht mich das selber kirre. Ja, ist ganz schwierig. Ja. Aber wenn, wenn ich ganz bewusst die Gemeinschaft oder auch das Vorbild von geduldigen Menschen suche und erlebe und sehe und erfahre, wie sie selber geduldig umgehen, dann kann das auch auf mich abfärben. Und heißt natürlich auch wieder, ich kann mir auch die Geduld Gottes und Jesu vor Augen führen. Ja, und natürlich dann von diesem Vorbild auch geprägt werden.
Genau, ja.
Wir hatten am Anfang ja gesagt, dass Geduld ganz eng mit Selbstbeherrschung zusammenhängt. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht nicht so abstrakt ist wie Geduld. Ja, wenn man Selbstbeherrschung, man setzt sich Ziele auf, einfach mal auf Dinge zu warten oder können ja auch Kleinigkeiten sein, ja, nicht zwischen den Mahlzeiten zu essen oder sonst was. Jeder hat da so seine eigenen Bereiche im Leben. Aber jemand, der selbstbeherrscht ist, dem fällt es auch viel, viel leichter, geduldig zu warten, weil er einfach seine Emotionen auch mehr unter Kontrolle hat. Oder auch, wenn man vielleicht mal geärgert wird, ruhig zu bleiben.
So ist es. Und Jesus hat uns versprochen, der größte Geduldsbeweis, den wir bringen können, ist, geduldig auf seine Wiederkunft zu warten, auszuharren. Und das zeigt unser Vertrauen in ihn. Er wird kommen und dann bringt er nicht nur den zweiten Marshmallow, sondern dann bringt er den Lohn für die, die auf ihn gewartet haben. Das wünsche ich uns allen, auch Ihnen an den Bildschirmen oder an den Kopfhörern. Und ich darf Raphael noch einladen zum Gebet.
Ja, großer Gott, es tut gut zu wissen, dass du so ein geduldiger Gott bist, dass trotz all unserer Fehler du weiter versuchst, uns zu dir zu bringen und wir können viel von deiner Geduld lernen. Herr, wir warten auch auf dein Wiederkommen, freuen uns schon, wenn du kommst und bitte dich, dass du uns lehrst, geduldig zu sein, dass wir diese Zeit nutzen, anderen Menschen eine Hoffnung zu sein, anderen Menschen zu helfen. Und dass wir mit voller Freude darauf blicken, dass du bald wiederkommen wirst. Bitte segne uns darin, in Jesu Namen. Amen.
Amen.